NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen. Wir schauen zunächst zur Schülerdemonstration für mehr Klimaschutz nach Hamburg. Dazu auch der Kommentar. Weitere Themen: Israelischer Ministerpräsident Netanyahu könnte wegen Korruption angeklagt werden. Die russische Regierung stützt Venezuela politisch und mit Hilfslieferungen. Pakistan lässt gefangenen indischen Piloten frei. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam sind noch ohne große Fortschritte. Der deutsche Arbeitsmarkt blieb im Februar weiter stabil. Bei der Gorch-Fox-Sanierung muss das Verteidigungsministerium noch mehr Fehler einräumen. Der Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen Hamburger Raser. Und der Skandal um Hochrisikoimplantate. Bund und Länder handeln vorerst nicht. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Fridays for Future. Freitag für die Zukunft nennen Schülerinnen und Schüler ihre europaweiten Aktionen für mehr Klimaschutz. Heute kam die schwedische Aktivistin Greta Thunberg nach Hamburg, um junge Leute bei ihrem wöchentlichen Schulstreik zu unterstützen. Sie hatte im August letzten Jahres vor dem Reichstag in Stockholm die Bewegung aus der Taufe gehoben.
Greta, Greta, rufe, so hallte es zu Tausenden auf dem Hamburger Rathausmarkt, als die schüchterne, zierlich wirkende Schwedin vor das Mikrofon trat.
I am very proud to stand with you here today in Hamburg. You, the German students, have made history and you should be very proud of yourselves.
Ich bin stolz, hier in Hamburg zu sein. Und ihr könnt es auch sein. Ihr schreibt nämlich gerade hier in Hamburg in Deutschland Geschichte. Und damit sprach sie vielen Aktivisten aus dem Herzen, die zum Teil auch gekommen waren, um die Galionsfigur der neuen Umweltbewegung mal live zu erleben.
Mega gut. Cool.
Ist ein sehr großes Vorbild
für uns. Ja,
ja.
Richtig cool.
Und Vorbild für uns.
Davor steht sie.
Ja.
Respekt, dass man das in so einem Alter schafft.
Also ich finde zum einen ihre Aktion, die sie gestartet hat, absolut bemerkenswert und auch unterstützenswert. Und es ist natürlich schon irgendwie die Initiatoren jetzt so live zu sehen, sage ich mal, ist schon ein großes Erlebnis.
Für die einen ist Greta Thunberg eine Art Popstar. Andere sehen in ihr eine große Unterstützerin, denn es geht vor allem um die Sache.
Ich finde, es muss gezeigt werden, dass was geändert werden muss an der Klimapolitik.
Und weil die Menschen endlich verstehen müssen, dass es einfach einen Wandel geben muss.
Und deshalb haben tausende Schüler verbotenerweise heute die Schule geschwänzt.
Ja, aber wir schwänzen die Schule für was Gutes.
Ja, also ich würde es jetzt nicht schwänzen nennen, sondern ich bin halt nicht in der Schule, aber ich tue es halt für einen guten Zweck.
Was sagt denn die große Schwester dazu?
Die große Schwester, die Omi, sagt, das ist genau richtig und ich unterstütze das alles. Es ist wunderbar, was die Kinder da ins Leben gerufen haben.
Fragen wir mal den Vater dazu.
Ja, ich unterstütze das absolut. Also ich finde, das ist ganz wichtig, vor allen Dingen auch so zu sehen, was in der wirklichen Welt passiert, hier tatsächlich zu stehen und Greta kennenzulernen und irgendwie sich zu engagieren, finde ich extrem wichtig.
Bei der Hamburger Schulbehörde sah man das anders. Schwänzer sollen schlechte Noten bekommen, hieß es von Seiten der Hamburger Schulbehörde. Den Schülern war es heute egal, denn Greta Thunberg sprach vielen Aktivisten aus dem Herzen, als sie gegen die Regierung wetterte, wenn diese nicht ihre Hausaufgaben machen, dann machen wir sie eben für sie.
If they don't do anything, then we have to do something and we will.
Carsten Sekund berichtete vom Hamburger Rathausmarkt. Was können die Schülerinnen und Schüler mit ihren Aktionen für den Klimaschutz erreichen? Hören Sie den Kommentar am Echo des Tages von Gerd Wolf.
Nun sitzt sie also wieder im Zug zurück nach Schweden. Fliegen geht ja nicht, der Symbolik wegen. Auch für eine 16-Jährige wie Greta Thunberg gelten längst die Vorgaben des internationalen Politkampagnen-Business. Wenn schon Vorbild, dann immer zu 100%. Deshalb gehen auch alle ach so erwachsenen Wünsche ins Leere, die dieser jungen Frau etwas mehr Leichtigkeit beim Umgang mit ihrem ernsten Thema empfehlen würden. Das schmale Lächeln, die strenge Falte zwischen den Augen, das muss wohl so sein, wenn sich jemand nicht weniger als die Rettung des Weltklimas vorgenommen hat. Ihr Asperger-Syndrom habe ihr Interesse am Klimaschutz erst wachsen lassen, sagte sie in einem Interview. Wir alle kennen die im Grunde folgenlosen Rituale der internationalen Klimapolitik. Vielleicht hören wir die Botschaft, dass es eher 5 nach 12 ist, ja deutlicher, wenn jemand wie Greta Thunberg sie überbringt, weil sie ihr Thema womöglich tiefer und auf jeden Fall glaubhafter durchdringt. 2050, bin ich erst 45, war die Ansage an die nachlässige Politik der Erwachsenen, formuliert auf einem der Plakate vor dem Hamburger Rathaus. Wer wollte widersprechen? Was also hat der Auftritt in Hamburg gebracht, außer dass die immer noch mehrheitlich dieselbetriebene Busflotte der Hochbahn einen Vormittag lang einen Bogen um die Innenstadt fahren musste? Der Chor, der Klimaretter, hat eine Stimme mehr, eine, die eine Zeit lang eher gehört werden wird als die ritualisierten Warnungen von Grünen, Greenpeace und Co. Natürlich hat Gretas Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Eindruck gemacht. Die Zahl ihrer Follower in den sozialen Netzwerken wächst, die ihrer Gegner dort aber auch. Und je schriller der Ton im Netz wird, desto schneller verklingt die eigentliche Botschaft. Das Internet frisst seine Kinder, der nächste Hype wartet schon. Dass Greta von Gleichaltrigen auf dem Rathausmarkt gefeiert wurde wie ein Popstar, wird nichts daran ändern, dass auch das Phänomen der schwedischen Schulschwänzerin bald verblassen wird. Wie viele der jungen Demonstranten auf dem Rathausmarkt steigen denn heute Abend wieder in Muttis SUV und fliegen an Ostern ans Mittelmeer? Zum wirksamen Klimaschutz muss man selbst bereit sein. Und das tut mehr weh als die Drohung des Hamburger Schulsenators. Wer zur Schulzeit demonstrieren gehe, müsse mit null Punkten rechnen. Aber hier wird die Sache wenigstens interessant. Greta wird als Klimaschützerin wenig bewirken. Ein Vorbild ist sie wegen ihres Ungehorsams. 3000 Jugendliche auf dem Rathausmarkt haben sich heute entschieden, die Warnungen ihrer Schulen vor Konsequenzen zu ignorieren. Diese Botschaft steht in Artikel 5 des Grundgesetzes. Man muss eine Meinung nicht immer teilen. Entscheidend ist, dass man sie in diesem Land jederzeit sagen darf. Auch wenn eigentlich Mathe ist.
Gerd Wolf kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu droht eine Anklage wegen Korruption. Die Generalstaatsanwaltschaft bringt ihn 6 Wochen vor der Wahl damit unter Druck. Es ist das erste Mal, dass ein amtierender Ministerpräsident sich einem solchen Verfahren konfrontiert sieht. Netanyahu bestreitet die Vorwürfe. Benjamin Hammer meldet sich aus Tel Aviv.
Israel im Jahr 2008. Gegen Ehud Olmert, damals Premierminister, wurde wegen Korruptionsverdachts ermittelt. Ein gewisser Benjamin Netanyahu, damals in der Opposition, forderte vehement Olmerts Rücktritt. Er steckt bis zum Hals in den Ermittlungen, sagte Netanyahu vor über 10 Jahren. Dadurch besitzt Olmert kein moralisches oder politisches Mandat mehr, um wichtige Entscheidungen für den Staat Israel zu treffen. Denn es besteht der Verdacht, dass seine Entscheidungen seinem politischen Überleben dienen und nicht dem nationalen Interesse. Ehud Olmert kündigte in jenem Jahr seinen Rücktritt an. Doch der aktuelle Premierminister Netanyahu, der einst gegen Olmert ausgeteilt hatte, lehnt das ab. Auch Netanyahu steht unter Korruptionsverdacht. Der Generalstaatsanwalt wirft ihm Bestechlichkeit, Untreue und Betrug vor. Die Anklage läuft vorbehaltlich einer Anhörung, in der sich Netanyahu zu den Vorwürfen äußern soll. Und so trifft es nun Benjamin Netanyahu. Die Oppositionsführerin Shelly Yachimovich forderte auf dem Internetportal Ynet seinen Rücktritt. Er kann bei den kommenden Wahlen nicht mehr antreten und er darf das Amt des Premierministers nicht mehr ausüben. Aus einem ganz einfachen Grund. Netanyahu kämpft gerade um sein politisches Überleben. Und wenn ein Mann einen solchen Kampf führt, kann er nicht gleichzeitig für sein Land kämpfen. Alle Entscheidungen, die er ab jetzt treffen wird, werden im Schatten dieser einen Sache stehen, die ihn rund um die Uhr beschäftigen wird. Für diese Sache könnte Netanyahu zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden. Netanyahu aber sagt, die Vorwürfe gegen ihn würden sich bald in Luft auflösen. Er spricht von einer Hetzjagd gegen ihn und seine Familie. Am 9. April wird in Israel gewählt. Israels Premierminister argumentiert, unter ihm erlebe Israel das beste Jahrzehnt seiner Geschichte. Bisher hält Netanyahus Likud-Partei zu ihm. Auch parteiinterne Konkurrenten, denen Ambitionen nachgesagt werden, Netanyahu abzulösen. Einer von ihnen ist Yuli Edelstein. Wir müssen den Premierminister nach seinen Erfolgen in der Sicherheit, der Politik und der Wirtschaft beurteilen, sagte Edelstein dem Hörfunksender Kan. Völlig zu Recht haben alle unsere Koalitionspartner angekündigt, dass sie Netanyahu weiterhin als Premierminister vorschlagen wollen. Der Likud startet in der kommenden Woche seinen Wahlkampf mit Netanyahu an der Spitze. Niemand wird ihn ersetzen oder strebt seinen Platz an. Doch Netanyahu, einer der populärsten Politiker in Israels Geschichte, könnte seiner Partei nun mehr schaden als nützen. Laut Umfragen könnten sich nach der Anklage unter Vorbehalt Anhänger vom Likud abwenden. Die Opposition ist fest entschlossen, den Premierminister bis zu den Wahlen in knapp 6 Wochen unter Druck zu setzen. Die linke Partei Meretz plant am Wochenende eine große Demonstration in Tel Aviv. Dann werden die Demonstranten erneut Netanjahus Rücktritt fordern und ihn an jenen Satz aus dem Jahr 2008 erinnern, als Benjamin Netanjahu vehement den Rücktritt von Premier Ehud Olmert forderte, weil der unter Korruptionsverdacht stand.
Am Mittag gaben Venezuelas Vizepräsidentin Rodriguez und der russische Außenminister Lavrov in Moskau eine gemeinsame Pressekonferenz. Dabei betonte Lavrov einmal mehr, dass sein Land hinter Maduro und, Zitat, der legitimen Regierung von Venezuela stehe. Außerdem sicherte er zu, Moskau werde das Land durch Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen unterstützen. Marta Wilczynski hat die Pressekonferenz verfolgt.
Venezuela ist unser langjähriger, verlässlicher Partner. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodriguez ließ der russische Außenminister Sergei Lavrov keinen Zweifel daran, dass Moskau hinter der Regierung von Nicolas Maduro stehe, der legitimen Regierung, wie Lavrov mehrfach betonte. Russlands Haltung ist unverändert. Es kann nur eine friedliche Lösung der venezolanischen Probleme geben. Und es ist offensichtlich, dass nur die Venezolaner selbst ihre Probleme lösen können. Ohne Anweisungen von außen, ohne Druck von außen und natürlich ohne Ultimatum. Das heutige Treffen mit Vizepräsidentin Rodriguez fand vor dem Hintergrund der schweren Regierungs- und Wirtschaftskrise statt, in der sich Venezuela aktuell befindet. Am 23. Januar hatte sich der Parlamentschef Juan Guaido selbst zum Übergangspräsidenten ernannt. Mehr als 50 Länder, darunter auch Deutschland und die USA, haben ihn in dieser Funktion anerkannt. Russland aber sieht darin eine absolut rechtswidrige Kampagne, die auf den Sturz der legitimen Regierung abzielt. Wie Lavrov auch heute nochmals betonte. Russland sieht das sozialistisch geführte Land als seinen Verbündeten in Südamerika. Bereits zu Nicolás Maduros Vorgänger Hugo Chávez unterhielt Moskau enge Verbindungen. Seit Jahren unterstützt Russland Venezuela mit Krediten und liefert Waffen. Außerdem sind die russischen Firmen Rosneft und Gazprom dort im Ölgeschäft aktiv. Bei dem heutigen Treffen mit Vizepräsidentin Rodriguez sicherte Außenminister Lavrov auch die Lieferung von Hilfsgütern an das verarmte Land zu. Vor allem von Lebensmitteln und Medikamenten. Einen Resolutionsentwurf der USA im UN-Sicherheitsrat, der ebenfalls ausländische Hilfslieferungen nach Venezuela ermöglichen sollte, hatte Russland allerdings erst gestern blockiert. Laut dem russischen UN-Vertreter Wassili Nebenzia seien diese nämlich nur eine Tarnung. Das wirkliche Ziel ist ein Regimewechsel, eine Invasion mit humanitärem Kern und mit humanitärem Vorwand. Wir sind sehr besorgt, dass unsere heutige Sitzung als Grundlage genutzt werden soll, so eine reale Invasion vorzubereiten. Die Sorge Russlands richtet sich vor allem darauf, dass ein Regierungswechsel die guten Beziehungen zu Venezuela beenden würde, sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
Die Spannungen zwischen den Atommächten Pakistan und Indien hatten sich nach der jüngsten militärischen Konfrontation zugespitzt. Nun hat Pakistan einen gefangengenommenen indischen Piloten freigelassen. Als Zeichen des guten Willens, Bernd Muschborowska berichtet.
Unter großem Jubel von vielen Schaulustigen ist der von Pakistan gefangen genommene indische Pilot an Indien zurückgegeben worden. An der Wagah Border, einem Grenzübergang zwischen Lahore und Amritsar, hatten sich seit dem frühen Morgen hunderte Inder versammelt, um den neuen Volkshelden in Empfang zu nehmen. Wir warten hier schon seit 4 Uhr. Immer wieder wurde die Übergabe verschoben. Aber egal, wir warten, denn er ist unser Held. Während die indische Regierung und auch viele Inder die Rückgabe des gefangenen Piloten gemäß der Genfer Konvention als Selbstverständlichkeit betrachten, bezeichnete Pakistans Premierminister Imran Khan diesen Schritt gestern im Parlament als Geste des Friedens. Für Indien sei die Gefahr damit aber nicht vorüber, erklärte der Kommandeur der indischen Streitkräfte, Generalmajor Surinder Singh Mahal. Wir bleiben in höchster Alarmbereitschaft, sowohl an der Line of Control als auch an der offiziellen Grenze. Das gilt für unsere Flugabwehr und auch unsere Bodentruppen. Wir sind bereit, jede nur denkbare Provokation Pakistans zu beantworten. To any provocation. Die Lage zwischen den beiden verfeindeten Atommächten ist weiter angespannt. Pakistan sagte heute seine Teilnahme an einem Treffen der Organisation für islamische Zusammenarbeit in Abu Dhabi ab, weil auch der indische Außenminister dort eingeladen war. Indiens Premierminister Narendra Modi wiederum steht im eigenen Land unter großem öffentlichen Druck, gegenüber dem Erzfeind Pakistan Härte zu zeigen. In den nächsten Monaten soll ein neues Parlament gewählt werden und eine zu große Nachgiebigkeit könnte die Popularität des Regierungschefs beschädigen. Gespräche mit dem Erzfeind Pakistan will die indische Regierung erst führen, wenn die Regierung in Islamabad ernsthafte Maßnahmen gegen die Terrorgruppen unternimmt, die von pakistanischem Boden aus operieren. Pakistan bestreitet deren Existenz. Dieser Punkt sei ausschlaggebend für die weitere Entwicklung, sagte der Politologe VPS Sidhu vom Center for Global Affairs in New York, einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Indien hat klargemacht, dass solange es Gruppen gibt, die Indien angreifen und dabei in irgendeiner Form aus Pakistan unterstützt werden, entweder ideologisch oder logistisch, dann wird Indien zurückschlagen. Das macht diese Situation so besonders gegenüber früheren. Und die pakistanische Seite wird dann auch wieder zurückschlagen und so weiter. Und so kann die Lage eskalieren. Die pakistanische Luftfahrtbehörde hat heute die teilweise Freigabe des Luftraums über Pakistan bekannt gegeben. An den internationalen Flughäfen in Islamabad, Quetta, Peshawar und Karachi darf der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Der gesamte Luftraum über Pakistan soll am 4. März freigegeben werden. Wegen der Spannungen mit Indien und den militärischen Einsätzen der Luftwaffe der beiden verfeindeten Nachbarländer waren vor 2 Tagen alle Überfluggenehmigungen gestoppt worden. Viele internationale Fluggesellschaften waren gezwungen, ihre Flugpläne zu ändern und die Flüge zwischen Südostasien und Europa weiträumig umzuleiten.
Zurück nach Deutschland. Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder in Potsdam gibt es noch kein Angebot der Arbeitgeber. Beide Seiten verhandeln in der dritten und möglicherweise entscheidenden Runde über die künftigen Einkommen. Die Gewerkschaften fordern für die rund 1 Million Tarifbeschäftigten ohne das Bundesland Hessen 6% mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Thorsten Südow berichtet.
Ja, es gibt erste Fortschritte bei den Tarifverhandlungen in Potsdam. Ja, die Verhandlungsatmosphäre ist konstruktiv. Und ja, ein Scheitern und damit Streiks sind weiterhin möglich. Das ist das Zwischenfazit der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder in Potsdam. Er wage nach wie vor keine Prognose, sagte der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Bsirske. Vielleicht habe man 20% des Verhandlungsweges zurückgelegt. Ein Arbeitgeberangebot liege nach wie vor nicht vor. Besonders schwierig sind wohl die Verhandlungen zur Entgeltordnung sowie zur Bezahlung der Pflegekräfte. Vorsichtig optimistisch äußert sich der Verhandlungsführer der Länderseite, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz, SPD. Es gehe um eine komplexe Lösung. Richtung Ergebnis müssten noch einige Schritte gegangen werden. Die Verhandlungen hätten möglicherweise einen besonders kritischen Punkt erreicht. Ein Prozentpunkt mehr Gehalt schlage für die Länder mit mehr als 1 Milliarde Euro zu Buche. Das überfordere die Bundesländer. Die Arbeitnehmer fordern für die etwa 1 Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 6% mehr Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro mehr im Monat. Für Beschäftigte in der Pflege sollen 300 Euro mehr monatlich herauskommen. Sollten die Tarifverhandlungen ergebnislos enden, drohen umfangreiche Streiks. An den Warnstreiks der vergangenen Tage hatten sich etwa 40.000 Erzieherinnen, Lehrer und Behördenmitarbeiter beteiligt.
Der deutsche Arbeitsmarkt verzeichnet zurzeit 2,37 Millionen Menschen ohne Job. Doch insgesamt ist in diesem Jahr von einer positiven Entwicklung auszugehen. Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg legte heute die Zahlen für den Februar vor. Birgit Harpart fasst zusammen.
Detlef Scheele ist nicht bekannt dafür, etwas ausführlich zu beschreiben. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit bringt es lieber auf den Punkt.
Der Arbeitsmarkt ist weiter robust gegenüber den konjunkturellen Abschwächungen.
Noch haben das geringe Wachstum und die schlechte Stimmung in der Wirtschaft keine Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Während die Zahl der Arbeitslosen im Januar noch gestiegen war, ist sie im Februar wieder gefallen, aber nur leicht auf jetzt 2,37 Millionen. Dass sie nicht Monat für Monat mit neuen Rekordwerten aufwarten kann, das hatte die Nürnberger Behörde schon vorausgesagt. Die Firmen aber stellen nach wie vor ein. Vor allem die Zahl der Menschen, die in die Sozialversicherung einzahlen, ist weiter gestiegen. Die Unternehmen halten Mitarbeiter auch aus Angst davor, sie bei einem stärkeren Auftragsplus nicht wieder auf dem Markt zu bekommen. Und sie übernehmen öfter Leiharbeitskräfte. So ist die Zahl der Zeitarbeiter im Februar gesunken. Aus Sicht der Bundesagentur hat das aber noch einen anderen Grund.
Es gibt auch die Auswirkungen des Gesetzes mit Equal Pay und Höchstbefristungsdauern. Das stellt Zeitarbeitsfirmen, gerade kleinere, vor erhebliche Herausforderungen. Und es kann auch sein, dass diese Regulierung der Zeitarbeit auch Beschäftigungseinbußen zur Folge hat.
Von ihrem Forschungsinstitut IAB lässt sich die Bundesagentur regelmäßig einen Blick in die Zukunft erstellen. Das Institut sieht den Arbeitsmarkt im grünen Bereich.
In den kommenden Monaten gehen wir weiter von einer positiven, aber weniger dynamischen Entwicklung am Arbeitsmarkt aus.
Mehr Sorgen macht sich BA-Chef Scheele um den Ausbildungsmarkt. Zurzeit laufen die Bewerbungen, die Betriebe melden ihre freien Plätze. Bis Februar interessierten sich weniger Jugendliche für eine Lehrstelle, aber die Firmen haben mehr Bedarf als zuvor. Die Bundesagentur will nun die Werbetrommel rühren, bei den Unternehmen, aber auch in den Schulen. Zum ersten Mal will sie auch die Oberstufenklassen der Gymnasien besuchen.
Nicht, weil wir den Menschen das Studieren ausreden wollen, aber weil wir dazu beitragen wollen, dass das Berufswahlspektrum größer wird. Also die Gymnasien sind dann doch sehr darauf orientiert, nach dem Abitur zu studieren. Aber eine duale Ausbildung ist keine Sackgasse. Insofern wenden wir uns jetzt auch an diesen Personenkreis verstärkt, um da ein bisschen breiter zu informieren, wo es hingehen kann.
Für die Agenturen vor Ort ist die Ausbildung ein Mittel gegen den von vielen Firmen beklagten Mangel an Fachkräften. Der zeigt sich zurzeit in der IT-Branche, im Handel, auf dem Bau und im Gesundheits- und Sozialwesen. Die Wirtschaft wird da nicht müde, die Rente mit 63 zu kritisieren. Es gehe vielen Firmen das Know-how verloren. Und wie sieht das der Chef der Bundesagentur? Kein Kommentar, nur eine kurze Bemerkung.
Ich werde bald 63 und ich arbeite weiter.
Die Sanierung der Gorch Fock des Dreimasters der Bundesmarine gerät immer mehr zum Fiasko. Ein Bericht des Bundesrechnungshofes weist weitere Versäumnisse nach. Das Bundesverteidigungsministerium teilt die Kritikpunkte und noch ist unklar, ob das Schiff für 135 Millionen Euro wieder flott gemacht wird. Ursprünglich sollte alles nur 10 Millionen Euro kosten. Sabine Müller meldet sich aus Berlin.
Die Versäumnisse, die das Verteidigungsministerium jetzt einräumt, sind schwerwiegend. Der Zustand der Gorch Fock wurde jahrzehntelang nicht richtig untersucht. Vor Beginn der Instandsetzung gab es keine umfassende Schadensanalyse, sagt Ministeriumssprecher Jens Flussdorf.
Das Schiff war in einem deutlich schlechteren Zustand. Das hätte sorgfältiger untersucht werden müssen, bevor man im Prinzip die erste Instandsetzung beauftragt.
Außerdem wurde die Wirtschaftlichkeit der Sanierung nie ausreichend geprüft. Aus den ursprünglich erwarteten Kosten von 10 Millionen Euro sind inzwischen 135 Millionen geworden. Das Ministerium gelobt Besserung. Es gebe schon Anweisungen und Schritte, sagt der Sprecher, damit solche Fehlentwicklungen in Zukunft ausgeschlossen seien. Unter anderem sei eine zentrale Stelle eingerichtet worden, die Qualitätsstandards überwacht. Diese Ankündigung sorgt für hochgezogene Augenbrauen bei der SPD-Verteidigungsexpertin Siemtje Möller.
Was mich etwas erstaunt, dass jetzt Wirtschaftlichkeitsprüfungen eingeführt werden sollen, denn eigentlich denke ich, dass wir schon lange Wirtschaftlichkeitsprüfungen hätten machen müssen.
Gut, wenn es jetzt Wirtschaftlichkeitsprüfungen gibt, sagt Matthias Höhn, Verteidigungsexperte der Linken.
Ich freue mich darüber, dass das in Zukunft stattfinden soll. Was nicht beantwortet ist, ist die Frage, wer eigentlich die Verantwortung für die Versäumnisse übernimmt.
Tobias Lindner von den Grünen meint, Ministerin Ursula von der Leyen und ihr Ministerium könnten sich nicht länger nur als Opfer der kriminellen Machenschaften einer Werft inszenieren.
Das Verteidigungsministerium ist in der Frage Gorch Fock nicht Opfer. Die Werft hat natürlich einigen Dreck am Stecken. Das will ich überhaupt nicht zur Seite wischen, aber das Verteidigungsministerium hat an einigen Stellen gepennt, ist seiner Verantwortung nicht nachgekommen, ist seiner Steuerungspflicht nicht nachgekommen und hat natürlich wesentliche Teile dieser Kostensteigerung mit zu verantworten.
Ein Rücktritt der Ministerin fordert Lindner nicht, aber er sagt, von der Leyen müsse jetzt reinen Tisch machen und im eigenen Haus aufräumen, denn von dort sei sie im Fall der Gorch Fock mehrfach falsch informiert worden. Wie es mit dem Segelschulschiff weitergeht, ist noch nicht geklärt. Weiter instand setzen oder ein ganz neues Schiff bauen lassen? Ministeriumssprecher Flosdorf sagt, noch gäbe es keine vernünftige Entscheidungsgrundlage. Es liefen noch Untersuchungen. Der SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu spricht sich für die Instandsetzung der Gorch Fock aus, wenn diese nicht mehr als die jetzt erwarteten 135 Millionen Euro koste. Falls es darüber hinausgehen sollte, erwartet Felgentreu sehr kontroverse Diskussionen. Für weitere Debatten sorgt ein anderer Punkt, bei dem das Verteidigungsministerium einer Anschuldigung des Rechnungshofs nicht einräumt, sondern zurückweist. Es geht um den Vorwurf, die Gorch Fock sei bis zur Eindockung Anfang 2016 nicht uneingeschränkt seetüchtig gewesen. Es habe Gefahr für Leib und Leben der Soldaten bestanden. Sprecher Jens Floßdorf widerspricht.
Die bestand aus unserer Sicht zu keinem Zeitpunkt.
Der Bundesrechnungshof bleibt in einem Schreiben an Abgeordnete aber bei seiner Kritik. Der Grüne Tobias Lindner erwartet, dass es hier weiter Dialog zwischen Ministerium und Rechnungshof gibt.
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe schrieb heute Rechtsgeschichte. Wer beim Rasen mit dem Auto einen anderen Menschen tötet, kann als Mörder verurteilt werden. Die aktuelle Entscheidung bezog sich auf die Fahrt eines betrunkenen Litauers in Hamburg am 4. Mai 2017. Mit einem gestohlenen Taxi hat er ein anderes Taxi gerammt und dadurch einen Fahrgast getötet und zwei Menschen schwer verletzt. Bernd Wolf aus Karlsruhe.
Es ist das erste Mal, dass der BGH bei einem sogenannten Raserfall die Verurteilung wegen Mordes bestätigt. Konnten die Gerichte früher nur wegen fahrlässiger Tötung milde Strafen verhängen, bleibt es jetzt bei lebenslang für den Hamburger Raser. Wegen Mordes und zweifach versuchten Mordes. Dietlind Weinland, Sprecherin des Bundesgerichtshofes.
Das Landgericht hat zu Recht angenommen, dass dem Angeklagten, als er mit Tempo 155 auf der Gegenfahrbahn durch die Hamburger Innenstadt gerast ist, dass ihm da das Leben anderer Verkehrsteilnehmer und auch das eigene Leben egal waren. Man spricht hier von einer billigenden Inkaufnahme der Tötung anderer.
Deswegen verwarf der BGH seine Revision. Ein Donnerstag im Mai 2017, frühmorgens gegen 4. Der damals 24-jährige Litauer war betrunken, hatte keinen Führerschein. Mit einem kurz vorher gestohlenen Taxi floh er vor der Polizei. 155 km/h in der Innenstadt. Er rast über einen Mittelstreifen, dann mit mindestens 130 in ein anderes Taxi. Ein 22-jähriger Fahrgast stirbt sofort. Ein anderer und der Fahrer werden schwer verletzt. Gerichtssprecherin Weinland.
Von dem Urteil geht eine sehr große Signalwirkung aus. Der Bundesgerichtshof hat erstmals in den sogenannten Raserfällen eine Verurteilung wegen Mordes bestätigt. Das bedeutet also für Raser, die sich Autorennen liefern oder Verfolgungsjagden, dass sie mit einer Verurteilung wegen Mordes rechnen müssen.
Den 4. BGH-Strafsenat überzeugte die rechtliche Würdigung des Landgerichts Hamburg ein Dreivierteljahr nach der Tat. Während der Verfolgungsfahrt habe der Angeklagte bewusst die Gefahren immer weiter gesteigert. Daher keine Fahrlässigkeit mehr, sondern bedingter Tötungsvorsatz. Vor genau einem Jahr hatte sich derselbe Strafsenat bei einem anderen, dem Berliner Raserfall, noch nicht von der Argumentation des Landgerichts Berlin überzeugen lassen. Die beiden Raser hatten bei einem Wettrennen mit 160 am Kudamm mehrere rote Ampeln überfahren und schließlich an einer Kreuzung einen älteren Jeepfahrer getötet. Damals hatte der BGH das Mordurteil aufgehoben und zurückverwiesen. Das Verfahren läuft noch.
Das war ein Beitrag von Bernd Wolf. Das Bundesgesundheitsministerium plant offenbar keine weiteren Verbesserungen am System für riskante Medizinprodukte wie Implantate. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung liegt der Abschlussbericht einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vor. Darin heißt es, man sehe keinen unmittelbaren Handlungsbedarf, trotz der Missstände, die die internationale Recherche der Implant-Files im vergangenen Jahr dokumentiert hatte. Anne Hell berichtet.
Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Implant-Files hatte Bundesgesundheitsminister Spahn im November Konsequenzen im Bereich Medizinprodukte angekündigt. Auf den Weg gebracht hat er seitdem ein Gesetz für ein verpflichtendes Implantate-Register. Das ist schon seit Jahren geplant gewesen, soll zunächst nur bestimmte Produktgruppen wie künstliche Gelenke und Brustimplantate umfassen und nur teilweise öffentlich sein. Weitere Konsequenzen plant Spahns Ministerium offenbar nicht. Der Bericht, der mit Vertretern von 12 Landesregierungen erstellt worden sein soll, kommt zu dem Schluss, dass in den kommenden Jahren erstmal die Umsetzung einer neuen EU-Verordnung abgewartet werden solle. Allerdings zeigen die Implant-Files-Recherchen von WDR, NDR und SZ, dass Deutschland diese Regeln während der Verhandlungen auf EU-Ebene stark beeinflusst hat und etwa staatliche Prüfungen für Medizinprodukte mit verhindert hat. Aus Sicht von Wissenschaftlern sind auch die neuen Regeln weit weniger streng als die für Arzneimittel.
Das war das Echo des Tages. Wie immer als Podcast im Internet abrufbar unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Kling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.